Und was ich auch sehr gerne damit mache, sind Schnüre. Also aus den
Schnüre.
Fasern. Ja, aus den
Ah,
Pflanzenfasern
ja.
mache ich gerne Schnüre und eben Körbe, Körbeflechten und auch so Bogensehnen fürs Feuerkurbeln. Also für den Feuerbogen. Man kann damit gut Feuer machen.
Ja, ich finde, seitdem ich mich mit Pflanzen beschäftige, habe ich ein anderes Gefühl auch so für den Gang der Jahreszeiten. Und was ich auch spannend finde, ist so die Entwicklung einer Pflanze zu sehen. Wenn die am Anfang wirklich so im Frühjahr so ganz klein rauskommt, 2, 3, 4 Blättchen und dann wird sie richtig groß und blüht und die Bienen und die Hummeln und dann irgendwann die Früchte vielleicht auch im Herbst. Das gibt mir noch mehr so ein Gefühl, dass wir nicht in unseren Städten hier so isoliert vor uns hinleben, sondern dass wir doch irgendwo immer noch eingebunden sind in diesen großen Kreislauf des Lebens.
Herzlich willkommen zum Kräuternote-Podcast. Hier geht es darum, wild und würzig zu leben und deinem Leben eine Kräuternote zu verpassen. Und damit du dafür jede Menge Inspirationen erhältst, habe ich heute wieder einen Gast dabei. Und zwar die Veranstalterin von dem Workshop Kraft der Kräuter im Rahmen der Wildnisschule Wolf und Waldkauz. Damit begrüße ich also Ulrike Hartwig, die auch eine der Organisatorinnen des Berliner Kräuterstammtischs ist, weil daher kenne ich sie nämlich auch. Und bei Wolf und Waldkauz leitet sie gemeinsam mit Jörg Husemann die frühere Wilde Küche und eben jetzt die Kraft der Kräuter. Und heute möchte ich von ihr wissen, wie sie Wildkräuter in ihren Alltag integriert. Also herzlich willkommen, Ulrike.
Hallo Anja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich, davon berichten zu können, was dieses Jahr wieder so geplant ist bei uns.
Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Und natürlich möchte ich aber eben auch vorher erstmal ganz viel wissen, ja, wie du mit Wildkräutern in deinem Alltag arbeitest. Und zum Beispiel auch als erste Frage, wie bist du jetzt eigentlich dazu gekommen, dich mit Wildpflanzen zu beschäftigen?
Da habe ich auch eine Weile drüber nachgedacht. Es gibt nicht so diesen einen Aha-Moment. Ich hatte auch jetzt so in der Familie nicht so die Mama oder die Großmama, die mich mitgenommen hat in den Wald. Wir waren sehr ländlich mit eigenem Garten und da ist immer irgendwas gewachsen, so das schon. Und ich bin immer ganz gerne eigentlich draußen gewesen. Aber so richtig die Lust, mich mit Pflanzen zu beschäftigen, kam tatsächlich hier erst sehr, sehr viel später in Berlin. Ich mache seit vielen Jahren einfach schon einen ganz normalen 9-to-5-Bürojob, also so mit künstlichem Licht und Klimatisierung und immer in geschlossenen Räumen, so um mein Brot zu verdienen. Und so im Laufe der Jahre ist einfach der Wunsch immer größer geworden, das irgendwie auszugleichen, mehr rauszugehen, mehr wirklich nicht nur einfach dann nach der Arbeit noch zum Sport oder Fahrrad zu fahren in der Stadt, sondern wirklich rauszugehen. Und da habe ich mal einen Kräuter Wanderung mitgemacht bei der Elisabeth Westphal, die damals noch bei der Grünen Liga gearbeitet hat. Und das war eine der Türöffnerinnen für mich. Die hat damals in der botanischen Anlage in Blankenfelde mit uns einen Kräuterspaziergang gemacht. Und wie viele Pflanzen die auf kleinstem Raum gefunden hat und erkannt hat und zu jeder Pflanze was erzählen konnte und die Merkmale. Und ich war hin und weg und habe gesagt, das will ich auch können. Das finde ich richtig toll. Das wäre schön, eine schöne Sache, mich einfach im Ausgleich mit zu beschäftigen. Und dann habe ich da auch nicht losgelassen und weiter Workshops besucht, Kräuterwanderungen besucht, auch mal was zur Pflanzenbotanik gemacht. Dann bin ich auf die Kräuterleute gestoßen, die sich in Spandau regelmäßig treffen und austauschen. Dann kamen plötzlich zwei junge Frauen aus Österreich, die den Berliner Kräuterstammtisch gegründet haben. Und da war ich, glaube ich, von der ersten oder zweiten Treffen dann mit dabei. Und so ist es immer mehr geworden. Ich habe dann auch so längere Formate gemacht, nicht nur Kräuterwanderungen, sondern auch Weiterbildung und habe mich 2022 als Kräuterpädagogin auch zertifizieren lassen bei der Naturakademie von der Patricia Purka in Österreich. Das war in dem Fall online als Nachwehe von diesen ganzen Corona-Maßnahmen, aber ich hatte vorher dann ja schon eine Menge Erfahrung eigentlich mit Kräutern und wir mussten auch so ein Herbarium anlegen, wo wir die Pflanzen wirklich auch bestimmen und gucken und einen Film drehen über eine Pflanze und von daher war das schon sehr praktisch und ich habe gedacht, das rundet die Sache dann noch mal ein bisschen ab, so die Pflanzen über einen ganzen Jahreszyklus lang kennenzulernen und zu begleiten.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Meine Ausbildung war ja quasi auch in der Zeit irgendwo so ab 22 mehr online. Aber wenn man dann eben auch viele praktische Aufgaben bekommt und sich stark mit den Pflanzen und dem Handling auseinandersetzen muss und Ja, wir hatten auch noch mal einen kleinen Präsenzteil in Österreich dann später. Dann, glaube ich, steht so eine Ausbildung in keinster Weise irgendwie einer nur präsenten Ausbildung nach.
Habe ich auch nicht so empfunden, weil ich immer privat, also hier in Berlin, in meinem Umfeld auch immer weitergeguckt habe und immer mal wieder da Angebote auch in Anspruch genommen habe.
Ja, genau. Und was sind deine Lieblingspflanzen inzwischen geworden? Ich weiß, wenn wir jetzt sagen mal so die Top 3, ist es ja immer super schwierig, sich da irgendwie, wenn es jetzt irgendwie nur zwei oder nachher fünf werden, ist auch egal. Aber so, was sind die Lieblingskräuter, die du wirklich im Alltag regelmäßig entweder kulinarisch oder auch für deine Hausapotheke verwendest?
Das ändert sich auch tatsächlich immer mal wieder, so die Top 3. Im Moment ist es der Bärlauch. Das ist schon seit vielen Jahren so, weil das ist so der Kick, jetzt geht's wieder los. Das ist so der Übergang, so der Winter, das Dunkle, man zieht sich zurück und kann, also ich schaffe es dann manchmal nicht so richtig rauszugehen. Und irgendwann kommt der Frühling, der Bärlauch sprießt und das ist so der Kickstart. Jetzt geht's wieder los, das neue Kräuterjahr, die neue Kräutersaison. Und da gibt es ja hier in Berlin nicht nur diesen den breitblättrigen Bärlauch, den man so in ganz anderen Regionen Deutschlands kennt, sondern auch den Berliner Bärlauch oder sibirischen Bärlauch, der wirklich hier in einigen Gebieten so üppig wächst, dass ich da auch gar keine Hemmungen habe, den auch richtig gut abzuernten und davon Sachen zu machen. Also das ist eins, der Bärlauch. Dann mag ich tatsächlich seit einiger Zeit den Löwenzahn, weil der ist einfach, das ist so eine Kombination aus Kraft und Durchsetzungsvermögen und Wüchsigkeit. Wenn ich den manchmal sehe in der Stadt, auf so einem Mittelstreifen von so einer vielbefahrenen Straße zum Beispiel, wo der einfach, wo ich denke, da kann doch eine Pflanze eigentlich gar nicht leben. Nö, aber der Löwenzahn, der steht da, der kämpft sich da durch diese Lücken von den Pflastersteinen und wächst da einfach mal so. Und der hat so eine tolle Kombination aus Durchsetzungsvermögen, Kräftigkeit, aber auch Flexibilität mit den Standortbedingungen, mit denen er zurechtkommt. Also den mag ich sehr. Und im letzten Winter oder Herbst habe ich die Vogelbeere tatsächlich sehr schätzen gelernt. Eine Freundin von mir, die wohnt hier auf der anderen Seite vom Tempelhofer Feld in Tempelhof, rief mich an und sagt: Mein Vogelbeerbaum, der trägt so gut, da brechen schon bald die Äste ab. Hast du eine Verwendung dafür? Und ich: Ja, klar, ich nehme dir gerne welche ab. Und dann wollte sie aber selber pflücken und ich kam zu ihr auf die Terrasse und sie hatte wirklich drei so Riesenboxen. Das waren fast 10 Kilo, ich habe es abgewogen.
Wahnsinn.
Vogelbeeren, ups, und ich bin in meine Fahrradtaschen gequetscht und nach Hause gefahren. 3,5 Kilo habe ich weitergegeben, aber den Rest habe ich tatsächlich verarbeitet. Wir haben zwei verschiedene Aufstriche gemacht. Wir haben Chutneys gemacht. Ich habe kandierte Vogelbeeren gemacht. Die sind mega lecker, einfach so zum Snacken. Und mein Liebster, der Jörg, der ist immer sehr für die Liköre. Der hat dann auch Vogelbeerlikör wieder angesetzt. Also da habe ich wirklich nochmal die Vogelbeere schätzen gelernt. Und sie steht bei uns im Hinterhof und hat den ganzen Winter über wirklich tolle Früchte für die Vögel. Da haben wir schon ganz schöne Vogelbeobachtungen auch gemacht, hier mitten in der Stadt.
Spannend.
Also die drei. Meine momentane Hitliste.
Ja, spannend. Die Vogelbeere ist jetzt tatsächlich was, was glaube ich auch wenige Menschen immer so auf dem Schirm haben, weil man dann auch immer denkt, ja, darf ich die jetzt? Ist die essbar? Was mache
Ist
ich
die
damit?
nicht? Genau.
In welcher Form ist sie
Ja,
essbar?
genau. Die Früchte haben Parasorbinsäure. Die sollte man nicht in größeren Mengen roh essen. Sie ist nicht per se giftig, aber wenn ich sie erwärme, zum Beispiel um einen Chutney zu machen oder eine Marmelade, dann wird dieser Stoff zersetzt und ich kann sie bedenkenlos verwenden.
Wie macht man das dann fürs Likör ansetzen? Werden die auch vorher, nee,
Nee, die bleibt ja ganz, die
gekocht?
Frucht. Die, also
Bleibt ganz, ja.
Jörg macht das immer so, dass er die ganzen Früchte nimmt und dann das mit Gewürzen und Alkohol und ein bisschen Zucker entsprechend ansetzt.
Ja, ich habe letztens auch von einer dieser Kräuteralmen aus Mariaalm sozusagen, also nicht direkt der Ort, der Nachbarort, die hinten auch so ein Vogelbeerlikör probiert und das ist schon ziemlich lecker. Bin
Ach, finde
gespannt,
ich
jetzt habe
auch.
ich einen Vergleichswert, wie euer Likör dann geworden ist. Nicht schlecht, okay. Was sind dann so deine Lieblingswildkräuter-Alltagsanwendungen? Also in welcher Form nutzt du das am liebsten? Arbeitet ihr, also nehmt ihr das eher so für kulinarische Zwecke in der Küche, dass ihr da ganz viel damit macht? Oder machst du dir auch so irgendwelche Tinkturen oder mal hier und da ein Oxymel, na gut, das ist jetzt so auf beiden Hälften vorhanden, ne? Also es ist ja sowohl Heilmittel als auch kulinarisches Geschmacks-Highlight, sage ich mal. Ja, was machst du damit gerne?
Um es wirklich in meinen Alltag zu integrieren und da auch dauerhaft sozusagen, dass es da dauerhaft einen Platz finden kann, darf es nicht zu kompliziert sein. Also möglichst schnell und einfach, sonst mache ich es einmal und dann lange Zeit nicht mehr. Wir machen sehr gerne tatsächlich Pesto aus dem Bärlauch auch. Wir machen Smoothies, wo dann auch wilde Kräuter gerne ihren Platz mitfinden können. Salate stellen wir zusammen, wo dann auch Wildkräuter mit reinkommen. Oxymel habe ich auch schon gemacht, mag ich auch mega gerne, dann so mit Wasser aufgegossen, einfach als Getränk. Und je nachdem, welche Pflanze wir benutzen, kann das ja auch hilfreich sein fürs Immunsystem oder in der Erkältungszeit.
Das stimmt, wenn man so viele Wildkräuter auch schon eh generell immer in den Alltag und ins Essen mit rein integriert, dann braucht es ja auch manchmal weniger Hausmittel, weil man eventuell sogar weniger krank wird, oder? Also habe ich ja doch von vielen auch so die Erfahrung, dass sie sagen, okay, seitdem sie so extrem, also nicht extrem viel, aber eben doch vermehrt Wildkräuter auch in ihre Ernährung eingebaut haben, dass das schon auch was mit dem Immunsystem macht.
Das beobachte ich auch. Also wir sind relativ selten krank und sammeln, auch wenn wir eine gute Quelle haben, auch gerne für Tee, dass wir selber trocknen und uns so Tees zusammenstellen. Also für so einfache Sachen einfach mal einen Hals kratzen oder im Bauch zwickt's mal, solche ganz einfachen Anwendungen. Und was ich auch sehr gerne esse, sind Chutneys tatsächlich zu Käse. Also das nicht so süß als Aufstrich, sondern so ein bisschen essig-säuerlich dann als Chutney zu machen. Vor allen Dingen mit Früchten dann auch im Herbst so. Hochchutney.
Ja, da sind dann weniger Wildkräuter drin,
Das
sondern
sind
eher
dann
die
weniger die
Wildbeeren.
Kräuter, sondern dann eher die Beeren, die im Herbst kommen, genau.
Was nutzt ihr da dann vorwiegend? Also Vogelbeeren haben wir schon gehört. Und ansonsten?
Wir nutzen gerne auch Schlehen zum Beispiel jetzt für Likör. Wir nutzen die Mahonienbeeren tatsächlich auch für Chutneys, haben wir schon genutzt.
Das ist auch bei vielen gar nicht so bekannt, ne? Das
Nee,
sind die mit diesen
aber die.
lustigen, zackigen Blättern, die so weit unten wachsen und dann blaue Beeren haben.
Ja, genau. Die fangen jetzt tatsächlich schon an, dass sie gelb blühen und die haben dann so blau-schwarze Beeren, die man dann auch schon so im Sommer, Spätsommer ernten kann.
Okay. Wo, also ich finde, ihr macht ja schon eine ganze Menge und spannende Sachen und probiert dann diese Rezepte auch aus und das fließt dann ja auch in eure Workshops mit ein. Wo bezieht ihr eure Inspirationen her?
Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich koche am liebsten nach Rezepten, wo ich das Bild sehe, wie es dann mal aussehen soll. Auch wenn es dann am Ende nicht so aussieht, weil diese Fotos unglaublich gestylt werden, auch für Social Media, aber dass ich so eine Idee davon habe. Und deswegen nutze ich sehr gerne Bücher, Kräuterbücher. Ich finde, da kann man auch überhaupt gar nicht genug von haben. Das ist immer wieder spannend, weil jede einen anderen Ansatz hat, jede wieder andere Rezepte bringt. Und ich nutze also viel Bücher, ich nutze viel Social Media, vor allen Dingen auch Instagram, finde ich. Da gibt es ein paar Kräuterfrauen, denen ich da folge, die richtig gute Ideen haben. Und dann auch im Austausch. Also tatsächlich Austausch mit, ich gehe tatsächlich zu zwei Kräuterstammtischen in Berlin, wenn ich es irgendwie schaffe, da der direkte Austausch. Also einer ist auch immer dann so mit Buffet, jeder bringt ein bisschen was mit und dann werden auch Rezepte getauscht oder einfach Inspirationen. Oder ich hatte neulich eine Veranstaltung, da hatte eine Frau Lorbeerbutter gemacht. Auf die Idee war ich überhaupt noch nie
Wow.
gekommen, dass man Lorbeerbutter machen kann. Und es hat großartig geschmeckt. Und dann gucke ich natürlich schon mal, sag mal, wie hast du das gemacht? Und mache mir ein paar Notizen. Und also es ist der direkte Austausch dann auch
Ja.
tatsächlich noch, der mit dazu kommt.
Das kann ich so nachvollziehen. Ich bin auch noch nie ohne weitere Inspirationen aus dem Kräuterstammtisch rausgelaufen.
Und wer sich wirklich da noch ein bisschen näher mit beschäftigen will, es gibt in Berlin tatsächlich einen Wildkräuterkochkurs an der Volkshochschule. Meistens so einmal im Monat, so auch mit der Jahreszeit gehend. Und den kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Das ist an der Volkshochschule Weißensee. Da haben die eine richtig große Küche auch, die sehr gut ausgestattet ist. Und das habe ich dann zu Anfang auch irgendwann mal probiert, als ich mich so angefangen habe, mit Kräutern zu beschäftigen. Und an die Heilkunde habe ich mich da nicht so ganz rangetraut zu Anfang. Aber ich habe gesagt, da muss doch noch mehr gehen und habe dann regelmäßig so diese Volkshochschulkurse besucht und war auch immer wieder sehr verblüfft, was man woraus alles machen kann.
Das ist
Und
auch ein
die,
toller Tipp.
ja, das ist ein toller Tipp. Das ist die Katja Gurkasch, die das macht. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Volkshochschule Berlin.
Okay, das.
Mittlerweile, glaube ich, sogar an mehreren Standorten, wenn man jetzt Weißensee zu weit raus ist oder so.
Ja, da lohnt sich dann mal danach zu schauen. Und so hast du quasi jede Menge auch praktisches Wissen dann für dich selber entdeckt und erworben. Und ja, wie kam es dann zum Start der wilden Küche oder eben jetzt der Kraft der Kräuter-Veranstaltung? Und auch wie kam es da gleichzeitig ja mit zu dieser Kooperation mit der Wildnisschule?
Ich habe so im Herbst 2022 bin ich spazieren gegangen bei den Prinzessingärten. Die sind hier nicht weit von mir entfernt in Berlin-Neukölln. Und da gibt es so viele wilde Ecken mit Kräutern, wo ich immer mal geguckt habe. Und wenn man reinkommt oder rauskommt, je nachdem aus welcher Richtung, gibt es da eine Litfaßsäule, wo auch auf Veranstaltungen hingewiesen wird. Und da war eine Veranstaltung, das hieß Älteste sein, weise werden oder so ähnlich. Und ich so mit Ende 50 habe mich super angesprochen gefühlt sofort und sowieso war das eine Phase, wo ich mich sehr so mit meiner Rolle als ältere Frau in der Gesellschaft auseinandergesetzt habe und geguckt habe, Mensch, das klingt einfach spannend. Da gehe ich doch mal hin und guck mal, wo ich da irgendwie anknüpfen kann. Und so habe ich Corinna und Andreas kennengelernt, also Andreas Schönefeld und Corinna Thiesen von der Wildnisschule Wolf und Waldkauz. Und wir sind den Herbst zusammen so in diese einmal die Woche haben wir uns getroffen und haben zu diesem Thema zusammen Spiele gemacht, aber auch so Reflexionen gemacht, ein bisschen biografische Arbeit gemacht. Und als das dann so zu Ende war, kurze Zeit später, meinte Andreas, Mensch, hast du nicht Lust, dass wir uns mal treffen? Und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, im Rahmen dieser Wildnisschule auch Kräuterwissen weiterzugeben. Ich habe dann ein bisschen nachgedacht und habe mir dann echt einen Ruck gegeben, weil
Was für eine
man kann jetzt noch
Chance.
einen Workshop machen und noch eine Ausbildung und irgendwie. Ich finde, das ist ja leider auch oft ein Frauenproblem. Man ist nie gut genug und weiß nie genug. Und ich muss mich noch mehr fortbilden und noch mehr lernen und machen. Aber ich habe mich dann einfach mal getraut. Und dann sind wir 2023 gestartet in den Prinzessinnengärten mit einem monatlichen Format, Wilde Küche. Das ging immer so von März bis Oktober, nach Feierabend 2 Stunden. Und es ist jetzt 2 Jahre gelaufen. Es war aber so, dass es doch oft sehr knapp war, weil die Prinzessinnengärten, das ist zwar tagsüber öffentlich ist, aber abends dann geschlossen. Das heißt, wir mussten irgendwann wirklich diese Deadline, wenn das Tor vorne geschlossen wird, mussten wir einhalten. Wir waren nach hinten hin immer sehr begrenzt. Und dann hätten wir noch früher in den Tag reingehen müssen und das schaffen viele Berufstätige nicht mehr. Und deswegen haben wir uns jetzt was anderes überlegt. Aber das ist 2 Jahre waren wir da tatsächlich unterwegs. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Fläche dort ist auch zunehmend genutzt und leider auch verschmutzt. Und irgendwie so im Laufe des letzten Jahres habe ich selber auch nicht mehr so ein gutes Bauchgefühl dabei gehabt, da wirklich zu sein, zu sammeln und anderen Menschen so Kräuter und die Nutzung näher zu bringen.
Aber da habt ihr jetzt einen neuen Ort gefunden für die
Wir haben
Workshops
einen
in
neuen
diesem
Ort
Jahr.
gefunden, tatsächlich. Den Tipi-Platz in der Nähe von der Späthschen Baumschule haben wir gefunden. Das ist ein Ort, wo der Kindergartenträger Kleiner Fratz Veranstaltungen für Kinder anbietet, hauptsächlich bisher. Und es sollen jetzt aber in der Kooperation gibt es, das ist richtig ein eingezäunter, großer Platz mit mehreren Tipis drauf, mit einer Art Hütte drauf, wo man Feuer machen kann, mit einem Komposttoilettenwagen, mit einem Sonnensegel für den Sommer, dass man da auch bei großer Hitze gut sein kann und sich treffen kann. Und da sind ganz viele verschiedene Veranstaltungen und auch von unserer Seite von Wolf und Waldkauz noch geplant.
Das klingt
So Runden
spannend.
ums Feuer, es gibt Frauenabende, es soll wahrscheinlich wieder eine Ältestengruppe geben. Bilder deiner Orte wird vielleicht eine Veranstaltung sein, dass man sich mit dem eigenen Ort, wo man lebt, nochmal anders verbindet und austauscht. Also ein wunderschöner Platz. Ich hoffe, dass wir da richtig schöne Veranstaltungen machen können,
Wann
ohne
geht's
Hunde
los?
und ohne das Übliche. Es geht los im April. Und zwar haben wir das jetzt auch ein bisschen geändert, weil es, glaube ich, für viele Berufstätige schwierig ist nach Feierabend und die Energie ist oft dann auch nicht mehr da. Machen wir es jetzt samstags. Samstags von 14 bis 18 Uhr, aber dafür dann 4-mal im Jahr. Los geht es am 26.04.,
Alles klar.
dann am 31.05. Wir haben nochmal einen Termin im Juli außerhalb der Sommerferien. Die Sommerferien fangen dieses Jahr spät an in Berlin, am 19. Juli. Und am 20. September haben wir einen Termin, samstags von 14 bis 18 Uhr. Und dazwischen, weil der Sommer einfach genau dazwischen liegt, wenn die Sommerferien sind und dann ja die Zeit ist, wo wirklich alles sprießt und wächst und blüht. Und da haben wir nochmal so ein zweistündiges Format, um einfach die Fülle des Sommers nochmal ein bisschen näher anzugucken. Das ist dann von 18 bis 20 Uhr
Ja, perfekt.
in der Woche. Aber das ist, glaube ich, ein Donnerstag.
Ja, das klingt doch gut. Ist auf jeden Fall ein relativ gutes Jahr trotzdem abgedeckt und man kann immer den Fokus auch auf andere spannende Pflanzen und Dinge legen aus der Wildpflanzenwelt.
Auf jeden Fall. Ich
Und
freue mich da richtig drauf.
das glaube ich. Und wie sieht jetzt der Workshop so genau aus, den ihr da macht?
Wir kommen erstmal an auf dem Wildnisplatz, wir treffen uns in der Runde, stellen uns und den Platz ein bisschen vor und die Teilnehmenden auch, wie so die Vorerfahrungen sind, die Erwartungen sind. Vielleicht hat auch jemand schon Fragen mitgebracht. Dann gucken wir uns ein bisschen an, was wächst gerade. Nehmen also die Pflanzen auch wirklich in die Hand, fühlen sie, schmecken sie, gucken, vergleichen. Ist das jetzt die gleiche wie da hinten? Sieht die nur ein bisschen anders aus, weil der Standort anders ist? Oder ist das eine komplett andere Pflanze? Und wie komme ich dem eigentlich auf die Spur? Füllen unser Körbchen, was es zu sammeln gibt. Und dann treffen wir uns wieder sozusagen an der Feuerstelle und schauen, dass wir da die Sachen verarbeiten. Jörg und ich sind natürlich vorher da gewesen und haben uns angeguckt, was gerade aktuell wächst und haben uns schon Rezepte ausgedacht. Und die bereiten wir zusammen zu und essen die dann auch zusammen. Also wir haben die Möglichkeit dort, wir haben eine Feuerstelle, dort Feuer zu machen oder aber auch kalte Sachen. Und wenn wir jetzt 4 Stunden haben und nicht nur zwei, können wir auch mal Sachen so haltbar machen. Also Sachen, die ein bisschen länger dauern, wie zum Beispiel ein Pesto oder mal gucken, ob man vielleicht Richtung Fermentieren was machen kann. Also Sachen, die einfach länger dauern, wo so kleine Gläschen vorbereitet sind, die die einzelnen Teilnehmenden dann auch mit nach Hause nehmen können.
Das klingt gut. Fermentieren von Wildkräutern wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. Das habe ich tatsächlich noch nicht bisher.
Ich habe jetzt gerade angefangen, so ein Bärlauchferment mal anzusetzen mit diesem süßen Chili aus Korea. Ich bin sehr gespannt, ob das nicht zu scharf wird. Ich habe mich ans Rezept gehalten. Abgewandelt wird später. Erstmal die Basis und dann gucken.
Klingt
Genau.
spannend.
Ja, und was wir dann auch machen, wir machen immer so eine kleine Theorieeinheit, so ein bisschen nebenbei. Also da geht es dann um Themen wie, wie sammle ich eigentlich? Gibt es da irgendwas zu beachten? Warum sind Wildkräuter eigentlich so cool? Warum ist es schön, die in die Ernährung einzubauen? Wie unterscheidet man eigentlich Pflanzen? Woran kann ich bei Blättern, Rinden, Blüten, Blattstellungen, kann ich da achten? Und vielleicht auch so ein paar Begriffe, die sich dann in den Apps oder in den Wildkräuterbestimmungsbüchern wiederfinden. Und die Teilnehmenden bekommen dann auch ein Handout mit nach Hause, wo denn die Rezepte drin stehen, wo nochmal der kleine Theorieteil drin steht, damit sie einfach zu Hause, wenn sie sagen, Mensch, das Rezept, das hat mir gut gefallen, das möchte ich gern vielleicht zum nächsten Stammtisch irgendwohin mitbringen oder dass sie das gleich umsetzen können, gleich in die Umsetzung kommen.
Perfekt, das klingt richtig gut.
Und das wird dann hoffentlich eine runde Sache. Wir machen dann auch nochmal eine Abschlussrunde und gucken nochmal, was waren die Highlights, was wünscht ihr euch vielleicht für ein nächstes Mal. Dafür ist einfach auch ein bisschen mehr Zeit als in den
Ja,
Prinzessinnengärten so.
ist auch schön,
Hatten
dass
wir uns
dadurch
das
in
gedacht.
der längeren Zeit jetzt von dem Workshop quasi eben auch dieser Kräuterspaziergang quasi vorher noch mit reinpasst, was sicherlich auch eher ein bisschen knapper kam sonst oder man dann eben
Das,
wirklich nicht
ja.
mehr viel Zeit für die Verwendung hatte. Ja. Ja, spannend. Und wo
Genau.
findet ihr dann also generell so euer Wildkräutermaterial für die Events? Also ist es dann da auch gut in der Umgebung möglich? Oder auch generell, wenn du für dich sammelst, was sind so deine Lieblingsorte in Berlin? Hast du da welche?
Verrät man die so gerne? Nein, natürlich.
Naja, du musst sie nicht direkt benennen, aber zum
Nein,
Beispiel so,
nein.
hey, ist es ein Friedhof? Ist es ein alter Park? Ist es keine Ahnung?
Also für die letzten beiden Jahre haben wir tatsächlich auch beim Prinzessinnengarten gesammelt vor Ort. Es sei denn, es waren Sachen, die dort nicht wuchsen und die wollten wir mit einbauen, die haben wir dann mitgebracht. Zukünftig sammeln wir dann auf dem Tipi-Platz. Ich selber habe eine Beetkiste beim Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld. Das ist ja so ein Urban Gardening-Projekt. Und da haben wir zu Anfang voller Enthusiasmus Möhren, Radieschen und Tomaten angebaut und haben dann festgestellt, das Gelände ist öffentlich, andere ernten auch gerne. Und seitdem machen wir Wildstauden und wilde Sachen, die wir dann auch mal, wo wir drauf zurückgreifen. Alte Friedhöfe sind ein guter Ort, finde ich, weil hier in Berlin gibt es sehr viele sehr alte Friedhöfe, wo auch teilweise nicht mehr aktiv bestattet wird oder nur noch in einem Teil. Und da finde ich, wenn man sich insgesamt respektvoll verhält, finde ich es legitim, dort zu sammeln. Man kann da anderer Meinung sein, weil das ein Platz ist für die Toten, dass man da nicht sammelt. Ich persönlich habe da jetzt nicht so ein Problem mit. Also ich greife durchaus auf die Friedhöfe auch zurück. Für Bärlauch ist natürlich und Wunderlauch der Plenterwald großartig. Es gibt im Norden von Berlin die botanische Anlage, da ist auch immer sehr viel Bärlauch, echter, also der richtige Allium ursinum zu finden. Da sind auch viele andere Kräuter. Aber auch da ist die Nutzung in den letzten Jahren sehr viel stärker geworden. Also muss man gut gucken. Und ansonsten auch schon mal so eine Exkursion am Wochenende Richtung Biesental, Lobetal, Annatal. Da
Ja,
gibt
so
es
die
einiges.
Umländer von Berlin.
Genau. Näher möchte ich das jetzt nicht
Nee,
beschreiben
alles
und die
gut.
ganzen Plätze verraten. Ich glaube, das war schon zu viel.
So war das auch gar nicht gemeint, aber eben
Nein,
mehr
nein.
so genau nach welcher Art von Plätzen suche ich oder
Ja,
gerade in der
aber ich
Großstadt, das ist ja immer die
finde,
Frage.
ich finde es tatsächlich zunehmend schwierig, weil Berlin sehr voll ist, sehr stark auch von Müll belastet ist, an jeder Ecke. Da kann man zwar Kräuter finden und kann sagen, okay, die und die Pflanze ist jetzt schon da im Frühjahr, guck mal, ich habe hier schon Schafgarbe gesehen oder der Schaboxkraut ist schon raus. Aber das sind alles Plätze, da würde ich nicht sammeln tatsächlich.
Ja, deswegen lade ich mir dann doch immer die wichtigsten Sachen, die ich gern haben möchte, eben auf dem Balkon ein mit der Zeit. Da wachsen inzwischen immer mehr Wildkräuter. Ich habe wirklich so einen großen Blumentopf, der quasi meine wilde Wiese ist. Und da ist ein bisschen Gras drin, was das Wiesenlabkraut hält, was tatsächlich da drin wächst. Und dann kommt da ein bisschen Giersch raus und auch ein Löwenzahn oder so. Und auch andere haben sich irgendwie immer mehr eingenistet.
Ja, das haben wir auch tatsächlich. Wir haben einen Balkon, wo wir auch so ein mini kleines Hochbeet integriert haben, wo Sachen wachsen, die auch seit einigen Jahren immer wieder kommen. Und dann haben wir jedes Jahr wieder so ein paar Blumentöpfe, wo wir einfach neu überlegen, was darf da jetzt einziehen. Und da ist natürlich auch die Belastung von der Stadt, diese ganze Umweltbelastung da. Aber ansonsten können wir da frei gärtnern. Da kommen keine Insektizide, Herbizide oder sonst was drauf. Das ist einfach unser essbarer Balkon,
Und keine
wo wir auch
Hunde.
schnell mal ein paar Blättchen zupfen können, aufs Butterbrot zum Beispiel einfach
Ja,
abends.
oder für so ein wildes Topping einfach, wo
Ja,
man sich die
genau, einfach
Kräuter
so ein
klein
bisschen
schneidet,
wildes Topping
gemixt und
drauf. Oder mal
egal.
ein, zwei Blütchen als Deko, sowas.
Ja, genau.
Genau, das
Ja,
sind meine.
perfekt. Da haben wir schon mal einen guten Eindruck bekommen, wie dein Wildkräuterleben so aussieht oder euer Wildkräuterleben. Und ja, möchtest du jetzt noch irgendwas den Hörern mitgeben? Dann wäre das hier so das letzte Wort fürs Ende dieser Folge.
Ja, ich finde, seitdem ich mich mit Pflanzen beschäftige, habe ich ein anderes Gefühl auch so für den Gang der Jahreszeiten. Und was ich auch spannend finde, ist so die Entwicklung einer Pflanze zu sehen. Wenn die am Anfang wirklich so im Frühjahr so ganz klein rauskommt, zwei, drei, vier Blättchen und dann wird sie richtig groß und blüht und die Bienen und die Hummeln und dann irgendwann die Früchte vielleicht auch im Herbst. Das gibt mir noch mehr so ein Gefühl, dass wir nicht in unseren Städten hier so isoliert vor uns hinleben, sondern dass wir doch irgendwo immer noch eingebunden sind in diesen großen Kreislauf des Lebens. Also das finde ich einfach schön. Und wenn ihr anfangen wollt, euch mit Wildkräutern zu beschäftigen, schaut, dass ihr mit einfachen Sachen anfangt, die ihr kennt. Brennnessel, Löwenzahn, vielleicht mal ein Spitzwegerich. Und ansonsten, es gibt so viele Wildkräuterwanderungen mittlerweile hier in der Stadt, teilweise auch auf Englisch. Da kann man wirklich einfach mal gucken. Und ich persönlich gehe selber nach wie vor sehr gerne auf Kräuterwanderungen, weil ich lerne immer dazu. Und jede macht es anders. Und ich sehe das auch nicht so als Konkurrenz oder so, sondern jeder hat ihren eigenen Schwerpunkt oder jeder macht es ein bisschen anders, hat einen anderen Zugang zu den Pflanzen, hat andere Schwerpunkte. Und ich habe ganz oft, dass ich dann auf Kräuterwanderung bin und dann doch noch das kleine Notizbüchlein zücke und das wusste ich jetzt noch nicht. Das halte ich mir doch mal fest. Oder eine schöne Geschichte. Ich habe das letztes Jahr mit meinem Arbeitsteam als Team-Event gemacht, tatsächlich, so sammeln und kochen. Aber mit einem anderen Anbieter, das habe ich nicht selber gemacht. Und da waren so schöne Geschichten über die Pflanzen dabei, dass ich selber noch wieder so viel mitgenommen habe. Also geht raus, fangt an mit dem, was ihr kennt und
Spannend.
guckt, womit ihr euch wohlfühlt, wie ihr weitergehen möchtet und fangt mit einfachen Rezepten vielleicht auch einfach an. Mal eine Butter, mal ein Salz, mal einfach ein Pesto, dafür braucht man nicht viel. Und schaut, ob ihr Lust habt, weiterzumachen und in welche Richtung es geht. Es gibt zu viel mit Kräutern, was man tun kann. Richtung Kosmetik oder Räuchern oder es öffnet sich immer wieder eine neue Tür und eine neue Welt.
Ja, das ist wirklich ein ganzes Universum, was man dann
Genau.
aufmacht, wenn man erstmal damit angefangen hat. Aber genau, ansonsten habt ihr vielleicht auch einfach Lust, mal bei dem Event von Ulrike vorbeizuschauen. Ich packe euch auf jeden Fall die Links
Ja,
dazu, in die
sehr, sehr
Shownotes.
gerne.
Da
Es
findet ihr
wäre wichtig,
alles.
wenn ihr euch so ein paar Tage vorher anmeldet, weil wir natürlich gucken, was brauchen wir noch, was müssen wir noch einkaufen, welche Rezepte machen wir. Wir müssen vorher nochmal in den Supermarkt fahren, genug Material für alle da haben, also auch so Teller, Tassen, Bestecke, Schneidebretter, Messer, so dieses Ganze, was man eigentlich so braucht. Und von daher wäre es schön, wenn ihr euch ein bisschen rechtzeitig anmeldet, dass wir wissen, wie wir planen können. Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns kennenlernen dieses Jahr.
Dann also herzlichen Dank für
Sehr,
dieses
sehr
Interview
gerne.
mit dir.
Vielen Dank für die Einladung, Anja. Hat mich sehr gefreut.
Ja, perfekt, danke schön. Da ich das Interview zeitlich leider nicht mit Ulrike und Corinna gleichzeitig hinbekommen habe, spreche ich jetzt noch einmal im Anschluss mit Corinna Thiesen, die auch eine der Mitgründerinnen der Wildnisschule Wolf und Waldkauz ist und möchte natürlich auch von ihr wissen, wie so ihr Alltag mit Wildkräutern aussieht. Und dann kann sie uns noch ein bisschen mehr über die Kooperation und eben auch die Wildnisschule und den Ort des Kraft der Kräuterkurses erzählen. Also herzlich willkommen auch hier im Kräuternote Podcast an dich, liebe Corinna.
Dankeschön für die Einladung, dass ich hier sein kann.
Gern. Schön, dass es geklappt hat. Und ja, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja Wildnispädagogin sozusagen und
Ja.
auch spezialisiert, habe ich gesehen, auf Fährtenlesen und andere spannende Dinge. Aber wie sieht es bei dir dann auch mit Wildkräutern aus? Was, ja, wenn du jetzt mal so eine Woche von dir anguckst, das ist natürlich auch von Jahreszeiten abhängig, aber was verwendest du gerne oder was sind Kräuter, die dich nicht kalt lassen über das Jahr hinweg, die du irgendwie immer in deinen Alltag einbaust und was machst du mit denen?
Gerade auch zu dieser Jahreszeit ist das die Brennnessel ganz stark. Und die mag ich deswegen sehr gern, einfach weil die so unglaublich vielseitig ist. Also jetzt so diese zarte Grün, diesen zarten Geschmack. Also ich mache gerne Brennnessel, Spinat, also röste das ganz gerne. Und auch Tee daraus. Und was ich auch sehr gerne damit mache, sind Schnüre. Also aus den
Schnüre.
Fasern. Ja, aus den
Ah,
Pflanzenfasern
ja.
mache ich gerne Schnüre und eben Körbe. Körbeflechten und auch so Bogensehnen fürs Feuerkurbeln, also für den Feuerbogen. Man kann damit gut Feuer machen.
Spannend.
Ja, und welche Pflanze es mir auch angetan hat, ist die Schafgarbe. Und ich weiß überhaupt nicht warum. Die ist irgendwie in mein Leben getreten. Und den benutze ich auch ganz viel als Tee. Aber ich habe mir die irgendwann mal auch vom Feld mitgenommen und habe die bei mir dann eingepflanzt in den Balkonkasten. Und da wachsen die ganz gerne. Und ja, ich finde die Form schön, ich mag die einfach gerne anschauen, aber eben der Tee tut mir unglaublich gut. Und also ich habe auch ganz viele, aber vor allem auch der Holunder. Das sind so die drei. Und der Holunder deswegen, weil das geht ganz weit zurück zu meiner Mutter. Und die hat früher nämlich immer also Ende Mai ist die rausgegangen und hat Holunderblüten gesammelt. Und zu der Zeit war einfach unser komplettes Haus voll mit diesen Blechen und getrockneten Holunderdolden. Und nicht nur das, sondern das war dann auch immer, die Küche war voll mit Töpfen, Dampf und dann diese Sirupflaschen. Und da musste ich früher immer schmunzeln, so als Kind und als Jugendliche. Und dann habe ich mich als Studierende vor Ewigkeiten selbst dabei ertappt, wie ich das tue. Und ja, das mache ich bis heute jedes Jahr. Ein bisschen kleiner, ein bisschen kleineren Format als meine Mutter. Aber es ist wichtig, weil ich weiß, im Winter kommt dann die Erkältung und dann kann ich da Holunderblütentee trinken und das ausschwitzen. Genau.
Perfekt, ja, das sind doch schon drei
Ja.
wundervolle Beispiele und wie man sie so verwenden kann. Es ist ja auch immer gar nicht so wichtig, 25.000 verschiedene Kräuter zu kennen, wenn man irgendwie eine Handvoll hat, die man dann einfach gut kennt oder seine Lieblingsanwendung damit hat und die irgendwie wirklich verwendet, dann ist das ja auch großartig. Und du wolltest noch ein bisschen was zu dem jetzt wieder unter neuem Namen Kraft der Kräuter startenden Workshop bei euch erzählen oder auch noch zu dem neuen Ort, den ihr jetzt gefunden habt?
Ja, das würde ich gerne tun. Und der Bogen so zwischen Kraft der Kräuter und Wolf von Weikraut ist der Kontakt zu Ulrike, der tatsächlich über Pflanzen auch stattgefunden hat und auch über einen anderen Kurs, den sie bei uns gemacht hat und in dem sie ganz stark auf auf die Pflanzen so ausgerichtet war und von einem Wissen war, dass ich dachte, so, boah, da ist richtig so ein inneres Feuer. Und das haben wir dann aufgenommen. Und so ist diese Zusammenarbeit gewachsen und dieses voneinander lernen, miteinander lernen. Und am Anfang waren wir im Prinzessinnengarten in Neukölln und das hat sich jetzt gewandelt hin zu diesem Tippiplatz. Und der ist in der Spätstraße in Treptow-Köpenick, in der Nähe von der Späthschen Baumschule. Und da haben wir die Möglichkeit, jetzt seit Anfang des Jahres zu sein. Das ist von dem Träger Kleiner Fratz. Die machen vormittags, also öffnen sie den Platz für die Kinder, die bei ihnen in den Kitas sind. Und wir haben jetzt eben das Glück, die Nachmittage, Abende und die Wochenende bespielen zu können. Und da sind Jörg und Ulrike mit der Kraft der Kräuter sehr gut dabei und ergänzen so dieses Programm, weil Andreas und ich, wir beiden von Wolf und die Wildnisschule gegründet haben. Wir kennen zwar eben Kräuter, wir kennen auch Pflanzen natürlich und haben so das Grundwissen mit speziellen Nuancen. Und Jörg und Ulrike sind eigentlich unsere Expertinnen dann dafür.
Das passt
Und
ja perfekt
haben,
zusammen, ja.
ja, und vor allen Dingen, das ist unglaublich einfach, was die beiden so für eine kindliche Begeisterung, also für so eine Freude würde ich dabei haben. Man merkt so richtig, die kennen Geschichten und ja, haben auch noch mal so ein Hintergrundwissen und haben sich wirklich jahrelang damit beschäftigt. Und ich nenne Jörg auch immer so unseren Druiden und Ulrike ist unsere Kräuterfrau und die ja, haben immer wie so noch so einen kleinen Effekt, wo ich denke, ah ja, das kann ich mir auch gut merken. Und eben diese Freude dabei, die sie vermitteln, die ist sehr mitreißend. Und das passt eben so zu diesem Platz. Das ist noch einer der letzten Wildnisorte in dieser Stadt. Und wir hoffen, dass der auch noch eine Weile erhalten bleibt. Das ist nämlich ein Ort, an dem man auch Feuer machen kann und wo Pflanzen auch noch wachsen können, wie sie einfach wachsen.
Dann ist es ja auch
Und
perfekt, dann genau für die beiden sozusagen, um dann die Kräuter vor Ort zu sammeln, die dann im Workshop sozusagen verarbeitet werden können.
ja, genau. Und die sind einerseits eben auf dem Platz selber und dann auch drumherum, sodass dann eben auch die Möglichkeit ist, da zu gehen, ein bisschen zu wandern, auch zu schauen, also an welchem Ort wächst was, um dann auch einzutauchen und Dinge zu verarbeiten, also nicht mal zu kosten und dann noch tiefer reinzuschauen und auch zu schauen, welche Pflanze lockt mich eigentlich. Das ist auch so ein bisschen dabei. Und was so der Kern auch bei Wildnispädagogik ist, was die beiden auch mit aufnehmen, ist eher das Spielerische. Also, dass es nicht so dozierend ist, sondern dass es auch über kleine spielerische Einheiten mit Geschichten und Anekdoten, dass da einfach das Wissen vermittelt wird, beziehungsweise auch Informationen hängen bleiben, ohne dass man was unbedingt mitschreiben muss.
Ja, ansonsten haben sie auch gesagt, sie haben immer noch ihr Handout. Aber klar, die beiden, ich kenne sie ja auch so, dass sie selber schon allein alles super
Ja.
gerne ausprobieren und mit neuen Rezepten rumspielen und sich da gern irgendwie in die Themen eingraben und noch mehr zu der Pflanze oder der Geschichte genau rausfinden. Und es ist ja toll, wenn man dann über so, ja, übers praktische Erleben eben dann sich wirklich mit den Thematiken auseinandersetzen kann.
Ja, und das ist auch der Kern von dem, was wir tun, dass es so unmittelbares Erleben über die Sinne und über die Erfahrung, über das Eintauchen in das, was so lebendig um uns herum ist, um auch zu merken, wir sind Teil dieser Lebendigkeit und die Lebendigkeit ist auch in uns. Und das ist so, was wir mit der Wildnisschule auch in die Stadt mit reinbringen und schaffen so eine Verbindung zwischen Stadt und Land. Wir haben einen Wildnisplatz nördlich von Berlin in Brandenburg. Das ist der Wildnisplatz am Silbersee in Baumgarten. Und da findet unter anderem unsere Weiterbildung zur Wildnispädagogik statt, wo Jörg und Ulrike als Pflanzenexpertinnen dabei sind. Dort finden auch Feriencamps für Kinder statt oder ein wildes Dorf zum Mittsommer für alle Generationen oder auch Visionssuchen. Und was ihr mit uns auf dem Tippiplatz erleben könnt, sind Wildnistage wie Kraft der Kräuter und in der näheren Zukunft auch Spurenlesen und Vogelstimmen. Oder ihr könnt zu einer offenen Werkstatt kommen, gerade für Erwachsene, einmal in der Woche. Gerade diejenigen, die sich mit Natur, mit Umwelt, mit Wildnis, mit Pflanzen, Nachhaltigkeit beschäftigen, sei es jetzt beruflich oder in der Ausbildung. Aber auch für alle interessierte Erwachsene, die gerne was mit ihren Händen tun möchten, was mit Naturmaterialien herstellen möchten und vor allem auch was Praktisches für ihren Alltag kennenlernen möchten und auch herstellen. Es gibt die Biberburg, das ist eine Wildnisgruppe für Kinder und Eltern einmal in der Woche. Oder auch das Leuchtfeuer. Das ist eine Feuerrunde und da sind alle willkommen, die ihre Zukunftsgeschichten mitbringen möchten oder entwickeln möchten und die sich Gedanken über die Zukunft, die nähere oder die fernere machen und die mitgestalten wollen oder auch mitmachen möchten bei anderen. Das heißt, da kann man sich gut vernetzen. Es gibt einen Frauenkreis und dann noch den geheimnisvollen Kurs Bilder meiner Orte. Und was sich dahinter verbirgt, das könnt ihr herausfinden, indem ihr auf unsere Homepage geht, auf www.wildnisschule-wolf-und-waldkraut.de. Und da findet ihr das Jahresprogramm und auch einzelne Kurse, die beschrieben sind. Sowohl am Silbersee als auch im Plenterwald und dann eben schließlich am Tippiplatz. Und wir freuen uns über ganz viel Zulauf, über Menschen, die interessiert sind und mitmachen möchten und eben mitgestalten möchten.
Und auch zum Kraft der Kräuter kann man ja direkt mit der ganzen Familie kommen.
Ja, genau. Also da kann man seine ganzen Nachbarn und Freunde mit einpacken. Und das Tolle daran ist, dass man dass jeder was anderes entdeckt. Und dass aber die Verbindung ist über diese Entdeckerlust und diese Freude, boah, ich habe wieder was Neues bekommen oder was Neues erfahren. Und dieses Erkennen, da ist etwas vor meiner Nase, was ich essen kann, diese unmittelbare Erfahrung zu tun, das ist uns auch wichtig und jetzt im Besonderen bei Kraft der Kräuter. Genau.
Wo zieht ihr dann auch in der Wildnisschule eure Inspirationen her, zum Beispiel? Vielleicht auch in Richtung, ja, wo darf sich die Wildnisschule hin entwickeln oder was wird noch dazukommen an Kursen oder einfach für Themen, die ja in den Kursen auftauchen?
Ja, das ist immer Wahnsinn, da kommt so viel. Wir weiten das jetzt aus noch mal mehr Richtung Vogelsprache oder auch Sprache nicht nur des Waldes, sondern des Landes. So nenne ich das gerne. Das Spurenlesen, das machen wir auch noch sowohl in der Stadt, also am Tipiplatz, als auch weiter draußen. Was man auch mit uns in Zukunft tun kann, ist, wenn man schon eine Vorbildung hat, eben in Pflanzenwissen, in Umweltpädagogik oder Naturpädagogik, dass wir eine Weiterbildung für Coyote-Mentoring anbieten. Das heißt, das ist so dieses Herzstück von Wildnispädagogik, dass man das noch zusätzlich lernen kann und nicht die ganze Weiterbildung machen muss von 6 Modulen, sondern schon sagen kann, hey, ich bringe dieses Vorwissen mit und kann dann da reingehen. Und genauso auch die Kraft der Kräuterweiterbildung, damit so wie eine Wildnispädagogik 2 auch entstehen kann, die aus verschiedenen Modulen dann sich zusammentut. Genau. Und was auch noch kommt, das liegt mir auch sehr gut am Herzen, ist, dass diese Herzstücke, wie sie heißen, so Kernroutinen, dass die in einer Form von Prozessbegleitung mir auch eine Resilienzkraft geben. Also, dass ich achtsam und kraftvoll durch den Alltag gehen kann, durch diese Naturerfahrung. Da gehören Pflanzen mit dazu, da gehören sowas wie ein Sitzplatz dazu. Und diese Prozessbegleitung, die bieten wir dann auch weiter an, dass das 1:1 sein kann, aber auch mit Gruppen und in Richtung Teamtage, dass man
Nicht
auch mit
schlecht.
seinem Team kommen kann. Und das passiert auch auf dem Tipiplatz in der Stadt, als auch an dem Silbersee in Brandenburg.
Das ist bestimmt auch ein wunderschöner Ort. Da kann man dann wirklich
Ja.
richtig von der Stadt abschalten.
Davon fangen wir am besten gar nicht erst an, weil es ist wirklich ein sehr wunderschöner Ort, vor allen Dingen mit Tieren und Vögeln, die man sonst nicht so sieht. Und das ist wirklich was sehr Besonderes, weil die immer näher kommen. Also da ist der Biber neben dem Waschbär, da ist eine Zwergdommel, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen oder gehört habe. Und das absolute typische Tier ist die Rohrdommel. Und das ist ein ganz schöner Sound, das ist so. Und so einen Klang hat man noch nie gehört. Und das ist sehr besonders. Und ja, wie gesagt, da kann ich jetzt schön
Spannend.
ins Schwärmen kommen. Und, genau. Und so ist das aber auch beim Tipi-Platz. Das finde ich auch genial, weil der so eine Weite hat, noch eine weitere Fläche. Und der ist trotzdem sehr gut erreichbar. Also sowohl mit U-Bahn als auch mit Bus, als auch mit Fahrrad. selbst von Charlottenburg kann man gut kommen.
Oder über die Stadtautobahn.
Oder über die Stadtautobahn, genau, die kann man auch gut benutzen. Und das ist dann trotzdem, hat man aber da das Gefühl, boah, ich habe hier Platz, ich kann ja atmen. Und da fliegt dann der Falke um, die Krähe. Auch die Krähe mag bestimmte Kräuter sehr gerne und schnippelt die dann aus dem Brot raus. Also kommt ganz nah dran. Und das ist was ganz Schönes, was die Leute geschaffen haben vom kleinen Ta Fratz. Das ist der Waldtag. Und die haben jetzt über 10 Jahre diesen Platz gehütet und öffnen den jetzt netterweise für uns. Und weil sie merken, das muss weiter in die Welt. Also wir können das jetzt nicht nur noch für uns klein machen, sondern das braucht auch Luft und wir möchten das auch öffnen, sodass Pflanzen auch an Menschen in der Stadt nahe, dass denen das nahe kommen. Und ja, auch eben, dass die Vögel oder Säugetiere auch Nachbarn sind. Und ich die auch beobachten kann und kennenlernen kann. Genauso wie Insekten auch.
Ja,
Das
wirklich
ist
schön.
wirklich,
Gerade auch
ja.
in der Stadt denkt man ja immer, man hat gar nicht so viele Orte, wo man sich mit Wildpflanzen auseinandersetzen kann oder mit Wildkräutern oder diese findet. Aber eigentlich gibt es doch jede Menge spannende Stellen. Ja, auch gerade in Berlin gibt es ja so viele grüne Ecken doch irgendwo dazwischen immer, dass es da einfach genug Möglichkeiten gibt, sich mal einen grünen Ort zu suchen oder eben auch ein paar Wildpflanzen zu sammeln.
Ja. Und darüber hinaus auch so zu merken, ah, ich habe so Hemmungen, kann ich überhaupt die Kräuter und Pflanzen essen? Hat da nicht der Fuchs drauf gemacht oder der Hund? Und also auch, um solche Aspekte mit aufzunehmen, ist das auch gut, sich mit Menschen auch in Verbindung zu setzen, die da so vermitteln können zwischen dieser natürlichen Welt, zwischen dem, was wirklich vor mir wächst und dem, was ich als Befürchtung auch mitbringe. Das ist einerseits auch berechtigt, ne, weil es gut ist, darauf zu achten, dass ich etwas zu mir nehme, was mir auch wirklich gut tut und zu schauen, welche Gefahren lauern da, aber wie kann ich mit diesen Gefahren oder Unwägbarkeiten auch umgehen? Und da so verstehen wir uns als Wildnispädagogen auch so ein bisschen als Vermittler. So als Sprachrohr zwischen verschiedenen Perspektiven. Und so ist das eben mit Kraft der Kräuter und mit jedem anderen Kurs, den wir da tun, genauso.
Perfekt, dann ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für deinen Input und ihr liebe Zuhörer könnt euch dann einfach den Platz am besten mal live anschauen, am besten dann zum ersten Termin von Die Kraft der Kräuter. Und ja, dann bedanke ich mich herzlich nochmal für dieses Gespräch und
Ich kann noch mal eine Ergänzung machen, nämlich, so wer mag, kann gerne zum Eröffnungsfest kommen am 11. April von 15 bis 19 Uhr auf dem Tippiplatz in der Spätstraße 112. Das ist der Freitag vor den Osterferien und dazu möchten wir euch alle herzlich einladen und bringt gerne eure Familien, Freunde, Bekannte, Verwandte mit, sodass es ein buntes Fest wird. Es ist eine gute Gelegenheit, um den Platz kennenzulernen, aber auch uns von Wolf und Weilkauz, Jörg und Ulrike, Andreas und mich und auch die anderen. Und ihr könnt reinschnuppern in unsere Angebote, in die offene Werkstatt, die hat geöffnet. Ihr könnt die Kraft der Kräuter probieren oder wie man Feuer macht ohne Streichholz. Ihr könnt einfach mit uns am Feuer sein oder eintauchen, ins Spuren lesen, in die Vogelstimmen, was es noch so ge geben wird an dem Tag. Wir lassen uns da auch gut inspirieren von den Menschen, die dann auch da sind. Und freuen uns auf ein schönes, vielfältiges, buntes Fest mit euch und auf einen guten Auftakt auf dem Tippiplatz.
Perfekt, das machen wir doch mal alle. Und ich bestimmt auch. Ich schaue mir das auch mal an. Ich bin gespannt. Alles klar, dann ja, wie gesagt, vielen Dank für die zusätzlichen Informationen nochmal rund um den neuen Ort und die Wildnisschule. Und schön, dass du im Kräuternote-Podcast gewesen bist. Vielen Dank, Corinna.
Danke, Anja, auch für die Einladung und alles Gute auch für deinen Podcast und für die Kräuternote.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn dir das Interview jetzt gefallen hat, abonniere unbedingt den Kräuternote-Podcast und schreib mir super gerne eine Rezension dazu oder unterstütze auch die Produktion des Podcasts auf Steady. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Lebe wild und würzig und gib deinem Leben eine Kräuternote. Deine Anja.